am roten Mikrofon.
Mit Matthias und Viola von den Jusosmen Lübbecke. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge am roten Mikrofon. Ich bin Viola.
Ja, und ich bin hier der Matthias, ne?
Genau. Der Matthias und ich möchten jetzt heute wieder eine neue Folge für euch aufnehmen. Es ist ja seit August, seit unserer letzten Folge, einiges passiert und da wollen wir mal so ein bisschen drüber reden, was alles so bei uns im Kreisvorstand und bei den Jusos mit Lübbecke passiert ist und was auch so gesellschaftlich, politisch passiert ist. Das war ja doch auch einiges. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal an, was bei uns so passiert ist. Matthias,
ja,
was ist bei uns so passiert?
Es ist sehr schön, dass du mir das Wort direkt gibst, weil ich denke, ich muss da auch noch vorher mal den Elefanten im Raum ansprechen, in dem Sinne. Nämlich gratuliere dir natürlich vorab nochmal zur Wahl, wie sich das gehört.
Dankeschön.
Du bist jetzt neuer Vorsitzender der Jusosmen Lübbecke. Aber ich denke, bevor wir zu diesem Ereignis kommen, was ja auch sehr interessant war, wir hatten ja viele Gäste, sollten wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen chronologisch anfangen. Also, was ist denn so 2023 bei uns passiert?
Ja, also das ist natürlich jetzt sehr viel, also seit über einem halben Jahr, das, was wir so ein bisschen recappen müssen. Im August ist die letzte Folge rausgekommen, seitdem im September, Anfang September war ja in NRW die Landeskonferenz, wo jemand von uns auch da war, dann da haben wir ja Sarah Mohammed als Kandidatin für den Juso-Bundesvorsitz gewählt oder nominiert. Dann war im November der Bundeskongress, wo ich auch da war und uns vertreten durfte, wo Sarah leider nicht gewählt wurde. Aber das war auf jeden Fall sehr aufregend, da die Stimmung mitzubekommen, weil es war tatsächlich mal wieder ein sehr hitziger Bundeskongress. Und genau, also
das ist vielleicht auch so ein ganz generell so ein ganz spannendes Thema, über das man vielleicht mal reden könnte. Also wie das eigentlich so ist auf diesen großen Konferenzen. Also ich glaube, da schlaft ihr auch immer in so Jugendherbergen, ne?
Ich habe mit drei anderen Frauen aus NRW auf einem Zimmer in einer Jugendherberge oder im Hostel geschlafen. Das ist immer so eine sehr spannende Atmosphäre irgendwie auf solchen Konferenzen. Vor allen Dingen, wenn die jetzt so diesmal war es ja in Braunschweig, aber oft sind solche Veranstaltungen auf Bundesebene ja auch in Berlin im Willy-Brandt-Haus. Und da ist dann immer ein Hostel, was sozusagen immer die Juso-Veranstaltungen macht, wo man dann unterkommt. Und das ist dann immer ganz aufregend, wie so eine Klassenfahrt so ein bisschen. Mhm. Aber auch mit sehr wenig Schlaf verbunden. Ich bin eine Person, die eigentlich sehr regelmäßig schlafen muss. Dann auch relativ, also ich lasse mich schnell reizen, wenn ich zu wenig Schlaf bekomme. Und es gibt aber einige, die an so Wochenenden keine 8 Stunden am Wochenende schlafen. Das ist natürlich immer sehr anstrengend, wenn die Leute dann entweder früh aufstehen oder nachts um 3 meinen, sie müssten noch duschen oder so, sage ich mal. das ist immer ein bisschen nervig, ansonsten, das macht schon Spaß auch, aber man kommt auch echt an seine Grenzen, also die Sitzungstage sind, vor allen Dingen der Samstag ist immer hart, es war jetzt beim Bundeskongress, der war von morgens 9 bis, ich glaube, 23 Uhr angesetzt oder so,
Ja, also, ich habe ja beim Bundeskongress mir die Vorstellungsreden von beiden Kandidierenden angesehen und die sind natürlich super spannend und so weiter, aber auch immer, wenn man einfach nur mal so ins Antragsbuch schaut, also da ist ja das Wort Antragsbuch auch wirklich sehr, sehr verdient, also wie viele Seiten waren das, 300?
530 oder sowas um den Dreh.
Wenn ich mir dann vorstelle davon, dass ein Teil der Anträge, man schafft ja auch nicht alle, alle wirklich debattiert werden. Und dann gibt es da zu viele Reden, dann habe ich da echt sehr, sehr großen Respekt vor. Immer.
Ja, also genau. Manchmal wünsche ich mir, dass die Jusos dann so ein bisschen an die Effizienz denken und dann überlegen, muss ich jetzt wirklich noch auf die Bühne und darüber reden, wenn alle anderen den Antrag auch toll finden und ich den auch toll finde?
Das muss unbedingt nur mitgeteilt werden.
Ist das wichtig? Genau, aber das ist irgendwie sehr, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Man merkt auch einfach, wie die Leute so ticken. Also okay. Vor allen Dingen, ich sag mal, in Ausnahmesituationen viel, also wenig Schlaf, lange Sitzungstage, viel Stress auch einfach und dann lernt man die Menschen richtig kennen, sag ich mal.
Das ist also generell, was du beschreibst mit der ganzen Atmosphäre. Ich war ja in dem Sinne bisher nur im Salvador Allende Haus, also da, wo die NRW-Users immer ihre Seminare veranstaltet. Und das kann man auch,
glaube ich, in Erkenschwick oder wie das
genau,
heißt?
Genau, in Erkenschwick. Ganz heißes Thema, wie das ausgesprochen wird. Und das kann man auch gleich vielleicht auch nur ganz generell empfehlen. Die Seminare, die dort veranstaltet werden, sind immer hervorragend. Aber vor allen Dingen auch, das ist genau eben so das, was du schon geschildert hast. Man hat halt das Seminar, das geht jetzt nicht bis 23 Uhr, Gott sei Dank, aber man hat nach dem Seminar immer noch eine sehr schöne Zeit, einfach mit ganz vielen anderen GenossInnen und man sitzt da auf dem Grundstück zusammen, das liegt so ein bisschen im Wald, ist aber ganz gut zu erreichen tatsächlich mit den Öffis, finde ich zumindestens.
Ja.
Und dann sitzt man da noch, da gibt es auch so eine kleine Kneipe mit einem Kaltgetränk, das man sich bestellen kann und man spielt vielleicht Karten, unterhält sich über was ganz Normales und man lernt über dieses Wochenende auch ganz viele Menschen kennen. Und vor allen Dingen, eben was du auch schon beschrieben hast, mit wenig Schlaf, also man bekommt auch so ein bisschen die Art der Menschen mit. Und das ist immer sehr, sehr schön. Und es freut mich, dass es dann auch so ein bisschen auf den Konferenzen so weitergeht, tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, man lernt sehr viele Menschen kennen und man sieht auch die Gesichter wieder. Also wenn man irgendwie auf Bundesebene mal so ein paar Veranstaltungen mitmacht, dann sieht man immer die gleichen Leute, was eigentlich auch total, ja, schön ist, so. Also irgendwann kennt man sich so.
Ja, und dann gerade auch wahrscheinlich das Wiedersehen. Ja, das habe ich selbst auch schon im Salvador Allende Haus gehabt. Ist ja schon.
Genau. Die Konferenzen und der Bundeskongress. Sarah wurde ja nicht gewählt, leider. Dafür haben wir jetzt als neuen Bundesvorsitzenden Philipp Thürmer, den ich auch schon getroffen habe dieses Jahr in Dresden.
Ah, ja.
Genau. Ich bin gerade am Überlegen, hatten wir noch was? Genau, wir hatten dann, das war ja Ende November und dann hatten wir, oder Mitte, Ende November, und dann hatten wir eigentlich auch nur noch unsere Weihnachtsfeier, soweit ich mich erinnern kann.
Wie viel Pizza war
die
da? Okay.
Also.
Ich war ja leider verhindert.
Ja, genug, aber nicht zu viel.
Okay, das ist eine sehr schöne Antwort.
Also ja, wir haben viel Pizza gegessen die letzten Jahre. Manchmal wurde ein bisschen ausufernd Pizza bestellt. Alisa wird mich jetzt hassen, wenn ich das erzähle, aber liebe Grüße. waren wir bei uns im SPD-Büro in Minden, wo wir einfach uns entspannt zusammengesetzt haben, gespielt haben, Musik gehört haben, Pizza gegessen haben, Glühwein getrunken haben und so. Das war einfach mega, mega lieb, so so ein Homecoming-Ding vor Weihnachten. Es war wirklich 2 Tage vor Weihnachten diesmal. Ja. Also ja, genau. Und dann muss ich mal überlegen, wie das Jahr weiter oder das neue Jahr angefangen hat. Wir waren Anfang Februar. Nee, vorher war noch was.
Genau.
Vorher war noch die Antragswerkstatt.
Ach so, okay, ja.
Genau, das hatte ich vergessen. Im November war nämlich der erste Teil der Antragswerkstatt. Und der zweite Teil der Antragswerkstatt war dann Ende Januar. Wo wo ich leider aus Verletzungsgründen nicht da sein konnte. Aber das war, glaube ich, auch sehr gut. Also wir hatten sozusagen das aufgeteilt, dass wir im November einmal darüber gesprochen haben, wofür eigentlich Anträge überhaupt wichtig sind und was wir überhaupt für Themen haben und wer, also grob besprochen haben, wer was irgendwie machen möchte. Und Ende Januar haben wir dann eben darüber, also schon mal sozusagen verglichen, wie weit die Anträge so sind und nochmal die so gegenseitig vorgelesen und so. Und so wie mir berichtet wurde, war das auch ein Erfolg.
Ja, ich glaube, man hat auch auf der Konferenz gesehen, dass die beiden Antragswerkstätten sehr, sehr erfolgreich waren. Also, weiß nicht, wie viele Anträge hatten wir? 5 vielleicht so? Und das lässt sich für den Kreis...
Nee, 8.
8, wow.
8, ja, ja.
Ist, ja, okay, 8 Anträge und das lässt sich für den Kreisverband tatsächlich schon sehr, sehr sehen. Häufig wird auch gar keiner verabschiedet. Also von daher waren die sehr produktiv.
Genau, also wir hatten, ja, also antragstechnisch hatten wir einige, wie wir unsere Partei umstrukturieren können, also auch auf Kreisebene, die SPD, wie man da sozusagen... ja, weiterarbeiten kann aus Juso-Sicht mit Awareness-Teams und genau irgendwie, dass wir, wenn ältere Genossen sich irgendwie diskriminierend verhalten oder auch andere jüngere Genossen, egal, dass man da schaut, dass wir das nicht tolerieren und sowas. Oder auch, das hattest du, glaube ich, geschrieben zum Thema Internet.
Oh, ja. Neuland für uns.
Ja.
Genau, da geht es halt einfach nur so ein bisschen darum, dass wir uns auch als Partei fragen müssen, wie geht's denn mit dem Generationenumbruch weiter, ne? Also, es wird halt die Situation kommen, wo Ortsvereine mitgliedertechnisch nicht mehr ganz so gut aufgestellt sind. Und wenn man ehrlich ist, ist dieser Moment eigentlich schon erreicht. Und bisher hat man Ortsvereine zusammengelegt, aber irgendwann ist halt die Schwelle erreicht, wo man sagen muss, das ergibt nicht mehr Sinn. Und dann ist halt die Frage, was machen wir mit diesen jungen Menschen da in diesen Ortsvereinen, gerade in Minden-Lübbecke? Also wir sind ja auf dem Land, viele Teile zumindest, Minden jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber was machen denn die jungen Leute, die in eine Partei eintreten, in die SPD eintreten und dann fürs Studium wegziehen? Aber vielleicht kommen die ja nach 3 Jahren wieder oder die sind... gewählter Vorsitzender im Ortsverein, eben weil es vielleicht auch niemand anders machen kann, möchte. Und dann sagen die, okay, für ein halbes Jahr gehe ich jetzt nach England zum Auslandssemester. So, und dann steht halt aktuell der Ortsverein so ein bisschen ungünstig da. Und da muss man halt die Frage stellen, wie man die Lebensperspektiven der jungen Menschen eben in die Verbandsarbeit mit einbringt, mitnimmt, dass man diese jungen Menschen gerade für Minden-Lübbecke eben nicht verliert. Und da geht es dann halt viel um Digitalisierung. Also zum Beispiel ganz einfaches Thema, dass nicht jeder Ortsverein für sich selber einen kostenlosen Zoom-Account macht und dann bei einer Vorstandssitzung alle 30 Minuten einen neuen Link rumschickt. So, das wäre so ein erster Ansatzpunkt, den man ganz einfach angehen könnte als Kreisverband oder generell als Partei, das wäre ja auch mal schön, um eben das einfacher zu machen für das Ehrenamt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Thema, was uns beide ja auch selber betrifft. Wir sind ja beide zum Studium mehr oder weniger auswärtig. Also ich meine, Bielefeld ist jetzt nicht ganz so weit weg. Ich pendel auch viel. Also ich bin auch am Wochenende viel dann in Minden-Lübbecke unterwegs. Aber für dich ist das ja dann auch schon wieder ein bisschen schwieriger.
Ja, und vor allen Dingen die Zeit, wo ich jetzt einfach nur in Düsseldorf war, was ja auch noch NRW ist, war, und da bin ich ja sehr, sehr viel gependelt am Wochenende, da muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich etwas, das man dauerhaft nicht machen kann. Und
das ist auch anstrengend.
Ja, das habe ich dann auch gemerkt nach diesem Jahr, nach Düsseldorf. Und ich denke, da muss man vielleicht auch so ein bisschen das Ehrenamt auch vor sich selbst beschützen. Weil am Ende haben wir dann nur Leute, die das machen. 1, 2, 3 Jahre, wie auch immer. Und am Ende sind die irgendwie so ja, ausgebrannt. Und das kann es ja auch nicht sein.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also ich denke, es ist schon wichtig, dass man zwischendurch auf jeden Fall irgendwie präsent ist und sich sehen lässt, aber man muss nicht jede Sitzung, die man jetzt so im Vorstandsteam oder im OV oder so hat, immer in Präsenz machen. man kann dann lieber Mitgliederversammlungen mit Kaffee und Kuchen, sage ich mal, in Präsenz machen. Aber dann diese, ich sag mal, interneren Besprechungen und so, muss ja auch nicht immer alles in Präsenz.
Ich finde auch gerade dieser Aspekt mit den Mitgliederversammlungen ist noch so etwas, was so ein bisschen die SPD auszeichnet. Klingt jetzt vielleicht erstmal merkwürdig.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wenn ich das mit den Grünen vergleiche, und da wird jetzt vielleicht der Kreisverband Minden-Lürke widersprechen, das weiß ich nicht, aber ich habe einen Freund, der aus der Rheingegend kommt, und wenn der von den Grünen berichtet, dann ist das immer so ein bisschen kleiner Weltenunterschied, weil irgendwie bei der SPD, das ist so, wenn man sich trifft, mit Ortsvereinsebene oder so, da ist das so ein bisschen mehr Gemeinschaft in dem Sinne, als dass man sich noch zusammensetzt, was irgendein Kaffee zum Beispiel trinkt, wie du gesagt hast, oder ein Kuchen ist oder so. Und das ist bei den Grünen irgendwie so gefühlt so eine ganz andere Attitüde. Und ich glaube, wenn das noch etwas ist, was die SPD auszeichnet, dann sollte das auch auf jeden Fall am Leben erhalten werden und dann stattdessen, anstatt das vielleicht aufzugeben, vielleicht tatsächlich Vorstandssitzungen ins Digitale zu verschieben.
Ja, genau. Sollen wir mal ein bisschen weitermachen in unserem kleinen Zeitstrahl?
Unbedingt.
Genau, das zu den Anträgen. Wir haben noch einige andere Themen verabschiedet, aber dann eine Woche später, am 3.2., also Anfang Februar, waren wir im Landtag. War das der 3. oder 4.?
Ganz ehrlich, wenn du mich jetzt gefragt... Ah ja, stimmt, das war, glaube ich, der 3. Ja.
Ja.
Glaube ich.
Egal.
Anfang Februar.
Da waren wir, genau, Anfang Februar, waren wir im Landtag in Düsseldorf bei unserer lieben Landtagsabgeordneten Christina Weng, die wirklich sich sehr viel Zeit genommen hat, um Fragen von uns zu beantworten. Wir waren auch einige, wir waren, glaube ich, 26, 27 Leute oder so.
Könnte sehr gut sein.
Also schon,
das Bild war auf jeden Fall sehr beeindruckend.
Sehr viele Menschen, die wir so mobilisieren konnten, sage ich mal. Also da waren wir auch sehr stolz drauf, dass wirklich so viele Leute auch mitgekommen sind. Und vor allen Dingen auch unsere lieben FreundInnen von Be Different aus Lübbecke, die auch bei unserer Konferenz waren, wo Alisa zusammen mit Ali jetzt auch letztens bei einer Besprechung oder bei einem Treffen von denen waren. Also wir versuchen da so ein bisschen den Kontakt zu den queeren Vereinen und generell auch zu anderen Vereinen zu halten, beziehungsweise queeren Gruppen und ja, so ein bisschen die verschiedenen Menschen auch in unserer Gesellschaft in Minden-Lübbecke irgendwie, dass man da den Kontakt irgendwie nicht abreißen lässt und Sachen mit denen zusammen macht. Das macht auch sehr viel Spaß. Und genau, die waren auch mit und wir haben, ja.
Christina hat euch bestimmt sehr viel zur Landespolitik auch erzählt oder so. Also da war ich ja auch leider nicht mit. Aber, oder Gesundheitspolitik ist ja auch für uns ein großes Thema. Worüber habt ihr so ungefähr gesprochen? Was waren die großen Fragen?
Großes Thema, da wollen wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, war natürlich, wie funktioniert das parlamentarische Miteinander mit der AfD? Wie funktioniert die Landesregierung, also Schwarz-Grün? Man sieht ja immer, dass die CDU so auf Bundesebene sehr stark gegen die Grünen hetzt und die Grünen als der große Feind von Friedrich Merz und so betitelt wird. Aber auf NRW-Landesebene koalieren die ja und da hat sie sehr viel erzählt, dass die sehr enttäuscht sind teilweise von den Grünen, die vorher in der Opposition die ähnliche Standpunkte vertreten haben wie die SPD und jetzt auf einmal auf CDU-Linie sind. Sowas. war auf jeden Fall Thema, genau die, wie sich die AfD so im Parlament verhält. Nicht schön. Genau.
Genau, diese Landesregierung ist also echt besonders, vielleicht kann man das so ausdrücken. Also da gab es ja auch im letzten Jahr dieses unfassbare Haushaltsdesaster. Aber darüber will ich jetzt gar nicht reden, tatsächlich. Das ist ein ganz anderes Fass, Haushalt und alles, was damit zugehört. Auf jeden Fall haben die sich sehr dilettantisch angestellt. Und vielleicht so ein kleines Schmankerl, was diese sehr soziale Regierung in Schwarz-Grün so denkt. Das war jetzt, habe ich auf Instagram gesehen, ich glaube heute oder gestern, da war die Bildungsministerin von der CDU. Und die hat einfach mal gesagt, ja, die Kitas sind so ein bisschen selbstschuld, dass sie nicht so viel Geld haben, weil die so teure Fachkräfte engagieren und auch einfach auf günstigeres Personal setzen sollten. Das ist schon...
Doch günstiger.
Ja, das ist schon eine taffe Aussage tatsächlich für eine Bildungsministerin, finde ich. Also auf Instagram der NRW-SPD folgen, beziehungsweise der Landtagsfraktion, da kriegt man sehr viel mit, was die so Komisches treiben.
Warum können die Kinder sich nicht selber betreuen?
Ja, ich meine, solange die am Ende noch überlebt haben, ist ja alles gut, ne?
Wenn ich gegen die Wand tackern oder so. Naja. Genau. Landespolitik. Ja, also das war auf jeden Fall sehr schön. Danach waren wir, also wir haben vorher auch noch von den Leuten aus dem Landtag da so eine kleine Führung bekommen und so einen Einführungsvortrag und so. Auf jeden Fall super organisiert, finde ich total toll. Wir waren auch, haben uns quasi von oben von der Besuchertribüne die den Plenarsaal angeschaut. Ist auch sehr schön. Es war halt jetzt, weil wir an einem Samstag da waren, keine Debatten oder so. Aber es war auf jeden Fall irgendwie so was sehr Ergreifendes oder Einnehmendes, wenn man so in diesem Saal sitzt und das so sieht. Man sieht ja vielleicht auch mal so Videos, sag ich mal, wie die Leute dann da Reden halten. Und wenn man das jetzt mal so live sieht und so ein bisschen die Luft atmet und so, das ist schon sehr interessant.
Mhm. Glaube ich, sofort.
Und eine sehr interessante Sache fand ich, das ist so eine Galerie, wo die LandtagspräsidentInnen quasi porträtiert werden. Und jeder darf sich so aussuchen, welche KünstlerIn einzeichnet. Da sind einige, ich sag mal, relativ normale Bilder in Anführungszeichen bei und einige etwas buntere. Das ist auch sehr lustig. Es lohnt Gibt's sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Parteipräferenz?
Also, ob jetzt irgendwie die Grünen oder die SPD besonders bunt sind oder die CDU schön im Beige einfach nur auftaucht?
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das daneben stand, ehrlich gesagt.
Okay.
Aber ich sag mal so, die moderneren Leute, die jetzt so in letzter Zeit LandtagspräsidentInnen waren, sind schon ein bisschen bunter.
Mhm. Ja.
Genau. Landtag. Dann. Was war dann? Achso, dann.
Ich glaube, es.
Bin. Mhm. Ich nach Dresden gefahren.
Das musst du, glaube ich, erklären.
Ja, das.
Aber nur nach Dresden
muss
fahren.
Muss ich erklären.
Ja.
Dresden ist sehr schön. Da sind sehr viele nette Menschen. Und zwar habe ich die Jusos Dresden besucht. Das habe ich letztes Jahr ja auch schon gemacht. Und mit denen ein bisschen demonstriert. Und zwar ist ja Dresden am 13. Februar 1945 bombardiert worden von den Alliierten wegen Nazis und so, also Zweiter Weltkrieg und das ist ja auch relativ bekannt und da laufen jedes Jahr um den 13. Februar immer Nazis auf in sogenannten, jetzt mal in Anführungszeichen, Trauermärschen und da sind wirklich sehr krasse Nazis dabei, die dann eben sozusagen der armen deutschen Bevölkerung gedenken, aber kein Wort von dem Holocaust oder der Schuld Dresdens oder den Menschen sozusagen irgendwie verlieren. Fun Fact, ich glaube 2010 oder so ist Björn Höcke auch mitgelaufen. Da kannte man den noch nicht, aber ja, sieht man, wenn man sich so die Bilder anguckt, interessant. Genau, da kommen dann eben die ganzen Nazis aus Deutschland und Europa irgendwie zusammen und laufen da und wir haben eben versucht, diesen Trauermarsch in Anführungszeichen wieder zu stören und eben rundum sozusagen Demonstrationen zu machen und zu zeigen, dass Dresden keine Opferstadt war im Nationalsozialismus, sondern Täterstadt und es auch in Dresden Industrie gab, die bombardiert wurde und so. Genau. Das war am 11.2., also der Sonntag dieses Jahr. Und ich bin aber noch bis zum 14. geblieben, weil am 13.2., also den Dienstag danach, eben an sozusagen an dem Datum dann die AfD in der Innenstadt auch noch so eine Veranstaltung hatte und wir quasi auch dagegen demonstriert haben, wo dann, es war ganz interessant, man konnte mal auf deren Veranstaltungsfläche schauen und die hatten so eine PowerPoint-Präsentation einfach an so ein Gebäude geworfen, wo die dann über diese Bombardierung gesprochen haben und auf einmal diese Vieh-Anhänger, in denen ja bekannterweise die Leute in die Konzentrationslager und Vernichtungslager gefahren wurden. Und da haben wir uns schon auch echt gewundert, wie man das schafft, sozusagen, solche Bilder irgendwie positiv darzustellen. Also das ist schon echt irgendwie, da hat sich einem irgendwie alles umgedreht. Also ja, das ist schon echt übel.
Diese ganzen Ereignisse oder dieses, nicht diese Ereignisse, sondern das, was da jedes Jahr aufs Neue passiert. Als du das ganz am Anfang eingeführt hast, das Thema Dresden, da habe ich, weiß nicht, ob du es gesehen hast, auch einfach mit dem Kopf geschüttelt, weil ich jedes Mal wieder fassungslos bin, wieder Menschen aktiv versuchen, eine Geschichte umzuschreiben. Und das ist nichts anderes, was die versuchen. Und das muss verhindert werden. Aber das ist tatsächlich jedes Jahr aufs Neue, oder man muss eigentlich sagen, jeden Tag aufs Neue, aktuell ja, passiert, ist katastrophal. Und das macht mich fassungslos.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch echt traurig, wenn man sieht, in welchen unterschiedlichen Realitäten man so unterwegs ist. Also wie kann das sein, dass Leute das, also ne, sowas wie den Holocaust einfach leugnen oder so. Also das ist so, ich kann das nicht greifen, ich kann es nicht verstehen, wie man das so komplett unterschiedlich das sieht. Ich meine, das ist ja nichts irgendwie, was mit einer Meinung oder Politik oder so zu tun hat, sondern einfach Fakten, so.
Genau, und ich frage mich auch so ein bisschen, was da mit der Empathie ist oder mit der Moral, weil wenn man einmal in so eine Gedenkstätte geht, ich glaube, ich war jetzt zweimal, einmal in Dachau und in Auschwitz, und das ist nichts, wenn man sich das da anschaut, dann ist das nichts, wo man da einfach rumsteht. Das ist etwas, das einen wirklich sehr, sehr mitnimmt. Gerade Auschwitz fand ich sehr, sehr extrem, gerade an diesem Denkmal, das da aufgebaut wurde, und wie da Menschen da sein können und tatsächlich ja auch sehr viele Straftaten dort begehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist sehr, sehr schlimm, aber das ist nicht der richtige Ausdruck, weil das viel zu harmlos dafür ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schwierig, das irgendwie in Worte zu fassen jetzt so. Auf jeden Fall war es, oder ist es mir sehr wichtig, dass wir da halt regelmäßig hinfahren und auch zeigen, dass die Jusos und die, nicht nur die Jusos, aber auch alle, ich sag mal, linken Leute in Dresden und in Sachsen nicht alleine damit sind. Weil das wird ja jetzt auch dieses Jahr sehr spannend mit der Landtagswahl in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg. Und man muss schon sagen, die Gefährdung, ob wir jetzt in Minden oder in Lübbecke auf die Straße gehen und gegen Nazis demonstrieren oder meinetwegen in Bielefeld oder in Dresden oder in Leipzig oder noch schlimmer in den kleinen Orten wie, ich sag mal, Pirna oder so, wo jetzt ja auch ein AfD-Bürgermeister ist oder von der AfD aufgestellter, unabhängiger, parteiloser. Das ist einfach schon auch ein Unterschied. Also das kann man sich nicht vorstellen, aber man ist einfach mehr Druck und weniger Rückhalt in der Bevölkerung ausgesetzt, sage ich mal.
Ja, nicht nur das, das wird ja sogar richtig gewalttätig. Also da gibt es auch eine sehr gute, relativ frische Spiegel-Doku zu, das halt eben die Leute porträtiert, die eben auf dem Land dort in den östlichen Bundesländern dafür die Demokratie einstehen. Und das geht ja wirklich von einfach nur drangsalieren bis Reifen zerstechen bis hin zu Brandanschlag vor der Tür. Das hat ja auch vor kurzem ein SPD-Mitglied getroffen. Ich glaube, in Thüringen war das. Ja. Und das ist halt, war eigentlich schon, also,
da ist die Haustür angezündet worden.
Ja, das, ich glaube, das Auto und damit dann halt auch die, die Haustür, also die war wirklich sehr verkohlt. Und das ist halt wirklich dann auch ein Punkt, wo man sagen muss, da übertreten wir eine Schwelle, wo eigentlich die rechtsstaatlichen Mittel greifen müssten, aber nicht so richtig greifen irgendwie. Und das ist irgendwie so eine Dissonanz, die ich ganz merkwürdig finde.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch sehr schwierig, wenn wir jetzt das in so einer westdeutschen Perspektive irgendwie diskutieren.
Ja, sehr.
Aber auch die Leute, es gibt kaum noch Leute, die sich, sag ich mal, trauen, sich aufzustellen für Ämter, wie jetzt Rat oder Landtag oder irgendwas. Und die Leute, die das machen, da habe ich richtig großen Respekt vor, auf jeden Fall. Weil, wenn, man muss sich das überlegen, wenn man auf einem Plakat abgedruckt ist, dann kennen einen die Leute.
Ja.
Und die Leute wissen, wie man aussieht und so. Und das ist ja eigentlich, so bei uns ist das total so, man freut sich, dass die Leute einen vielleicht mal auf der Straße grüßen und sagen, hey, guck mal, du bist doch der von dem Plakat. Aber es kann natürlich auch irgendwie gefährlich sein, so. Und das finde ich irgendwie so traurig, dass es tatsächlich in einigen Bundesländern oder Städten oder so gefährlich ist, anzutreten. Und das, was du auch gerade meintest, dass dann die Autos angezündet werden, Reifen zerstochen werden oder die Büros von den Bundestagsabgeordneten oder so, oder Landtagsabgeordneten irgendwie eingeworfen werden oder so. Ja, irgendwie sehr bedrückend.
Ja.
Genau. Sollen wir noch ein bisschen mehr über Nazis reden, oder?
Ja, das ist die gute Frage, ob wir jetzt in der Zeitleiste erst vorangehen oder ob vielleicht ein bisschen bei dem Thema bleiben, weil das ist ja schon so ein bisschen in den ersten Monaten des Jahres 2024 ja schon das allerwichtigste Thema aktuell gewesen. Aber vielleicht lässt sich das auch ganz geschickt mit der Kreisverbandskonferenz tatsächlich verbinden, die wir hatten. Ich weiß nicht, ob wir das so machen wollen, weil da hatten wir ja tatsächlich sehr viele Gäste, die alle das angesprochen haben. Und vielleicht kann man so ein bisschen über das politische Resultat, über die politischen Implikationen dieser Gegendemonstrationen oder reden. Weil ich finde, da wurde sehr viel Kluges gesagt auf der Kreisverbandskonferenz, aber auch leider der finale Schritt eben nicht gesagt worden. Und ich finde, das sollte man dann auch einfach mal ausdrücken. Und ich glaube, das könnte eine ganz gute Gelegenheit hier sein.
Auf jeden Fall. Also, fangen wir mal an.
Ja.
Die Kreisverbandskonferenz war am 2. März 2024, also vor, jetzt, wenn wir aufnehmen, 2 Wochen. Wie du auch vorhin am Anfang schon gesagt wurdest, ich bin jetzt mit Alisa zusammen Kreisvorsitzende der Jusos, eine weibliche Doppelspitze. Und du bist ja jetzt auch wieder bei uns im Kreisvorstand und wir haben einige neue und alte Mitglieder im Kreisvorstand und jetzt gucken, dass wir uns so ein bisschen sortieren, wie wir arbeiten auf jeden Fall. Aber genau, wir hatten auch ganz viele Gäste eingeladen. Wir haben wirklich das diesmal sehr groß aufgezogen. Wir hatten dabei Nina Gedicke, die NRW-Landesvorsitzende für die Jusos. Wir hatten dabei Sarah Philipp, die NRW-Landesvorsitzende der SPD. Wir hatten dabei Ali Doğan, unseren Landrat. Der war ja in einer der vorherigen Folgen auch schon mal hier. Damals war er noch kein Landrat, jetzt ist er Landrat. Seit über einem Jahr auch schon. Wir hatten dabei Christian Obrock, der Landtagsabgeordnete. Das ist ein bisschen schwierig, wie die Wahlkreise hier zugeschnitten sind, weil der nämlich eigentlich der Landtagsabgeordnete für Herford ist, mit einem Zipfelchen von Bad Oeynhausen, was noch zu Minden-Lübbecke gehört, weil die Wahlkreise so komisch zugeschnitten sind. Der war auf jeden Fall da. Da musst du mir noch ein bisschen helfen. Wer war noch da?
Die stellvertretende Regionalratsvorsitzende, glaube ich, war da. Mhm. Oder war das die stellvertretende Fraktionsvorsitzende?
Regionalrat.
Ah, okay. Die war auf jeden Fall auch da. Und jetzt bei den Gästen habe ich...
Grüße an Mutti.
Genau, deswegen habe ich das hier mal so ein bisschen untergeschoben. Das waren alle Gäste, oder?
Ja, genau. Also ja. Dann waren noch einige andere Leute da, wie zum Beispiel eben wieder eine Gruppe von Be Different aus Lübbecke, was auch wieder sehr gefreut hat. Wer war noch da? Also so, wir haben die Stadt- und Gemeindeverbandsvorsitzenden eingeladen, von denen ja auch einige selber Jusos sind.
Genau.
Und genau, also ein Großteil der Konferenz war auch, dass die Grußwörter eben von diesen ganzen Gästen, ja, was haben die so erzählt?
Die haben alle über die Demonstrationen, die im hauptsächlich ja im Januar und Februar so stattgefunden haben, gegen die AfD und gegen diese grausamen Pläne, die da in Potsdam geschmiedet haben, da sind ja sehr viele Menschen aufgestanden und das ist ja auch wirklich etwas, das A, sehr, sehr wichtig ist, das B, auch so ein bisschen ein Präzedenzfall ist, weil wir haben jetzt gesehen, die AfD stand in Umfragen sehr, sehr lange, sehr, sehr weit oben oder steht sie auch immer noch, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja.
Aber das war so ein bisschen, boah, wir zucken so ein bisschen die Schulter, ne, und es stimmt, so ein bisschen, ne. Und das war dann so ein bisschen wirklich der Kipppunkt, wo diese Veröffentlichung des Recherchenetzwerks Korrektivs, die dann wirklich so einen Kipppunkt eben ausgelöst haben, wo dann ganz viele Menschen aufgestanden sind und vielleicht auch mal Menschen verstanden haben, wie grausam diese AfD eigentlich wirklich ist. Und alle GastrednerInnen haben zu diesem Ereignis quasi zurückgeführt. Und das Problem ist aber, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass man erkennt, dass das schlimm ist, aber eben die rechtsstaatlichen Mittel nicht ansprechen mag, nicht
ja
ziehen möchte, weil man muss ganz klar sagen, was soll denn noch passieren? Ne? Und ich komme gleich ja zu dem Punkt, was ich damit meine, aber wir haben schon darüber gesprochen, ne? Reifen zerstechen ist das eine, Brandanschlag ist das andere, Deportationspläne schmieden ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und jetzt auch noch mal natürlich vor ein paar Tagen, 100 Rechtsextreme arbeiten im Bundestag für Bundestagsabgeordnete bei der AfD. Und das heißt, die
nicht
sitzen da wirklich...
Nicht überraschend,
nein, natürlich nicht, aber die sitzen wirklich an ganz, ganz wichtigen Informationen und an Schaltern auch vielleicht bald, wenn die Landtagswahlen kommen. Und man sollte vielleicht auch so ein bisschen dann auch als PolitikerInnen realisieren, dass das vielleicht die letzte Chance ist, um ein AfD-Verbotsverfahren zu starten. So, und für mich persönlich, da gehen die Meinungen natürlich sehr weit auseinander, aber muss das jetzt ins Auge gefasst werden? Und es stört mich so ein bisschen daran, dass das weniger ausgesprochen wird. Also es gibt, ich glaube, die SPD Bayern hat einen Vorstandsbeschluss geschlossen, dass die ein AfD-Verbotsverfahren unterstützen. Aber am Ende müssen auch Politiker dann auf die Straße gehen, also nicht auf die Straße gehen, sondern das erstmal auch verbal voranbringen, was ich ja zumindest jetzt auch gerade so ein ganz bisschen kleinen Maße mit meinen Fähigkeiten mache, um eben die, ja, ähm, ja die Grundlagen vielleicht zu erklären dahinter, weil natürlich sind die Hürden sehr, sehr hoch für ein Parteiverbotsverfahren, aber man muss halt auch sagen, die AfD ist sehr, 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 sehr extrem. Und ja. Ich glaube, nach den jüngsten Enthüllungen hat das wirklich eine Chance auf einen Erfolg, aber man muss dafür kämpfen, dass es einen Erfolg hat. Und das stört mich so ein bisschen, dass das der letzte Schritt eben gefehlt hat.
Genau. Also das ist auch auf jeden Fall was, wir sind ja beide sehr große Fans der Anstalt.
Oh ja.
Das haben die ja, glaube ich, wann war das? Im November oder Oktober? Irgendwann Ende letzten Jahres.
November,
Jahres,
Oktober so, ja.
Auch schon gefordert. Und ich finde, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Da gab es ja auch große Petitionen und sowas für. Weil, genau, du hast gesagt, was muss noch gemacht werden? Also was müssen wir noch wissen? Wir wissen alles. Das ist schlimm. Und offensichtlich geht es nicht mehr anders. Und ja, es laufen ja jetzt irgendwelche Gerichtsverhandlungen auch noch im vom irgendwie in Münster vor Gericht, ob die AfD eigentlich beobachtet werden darf und sowas. Und ja, ich habe heute gelesen, dass auf jeden Fall die SPD mittlerweile offen ist, sowas zu, also das Verbotsverfahren irgendwie zu machen, sozusagen. Aber im Endeffekt, also Olaf Scholz ist Kanzler, das ist ein Sozialdemokrat offiziell. der könnte das, die könnten das jederzeit machen. Entschuldigung.
Ja, ist ja.
Aber, ne? Also die könnten es jederzeit machen, die können das, ich weiß nicht, wie man es anzeigen muss oder so, ne, aber sie haben die Macht, sage ich
ja,
mal.
Ja, der Bundestag oder Bundesrat oder beziehungsweise auch die Bundesregierung kann halt eben den Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen.
Ja.
Und was diese Anstalt Folge sehr, sehr gut gezeigt hat, ich kann wirklich nur empfehlen, sich die mal anzuschauen. Denn da ist dann diese Szene, da wird ja Maximilian Krah porträtiert von Klaus von Wagner. Und die gehen dann da wirklich so an der Tafel, Tafelnummern sind immer wunderbar, die gehen da Schritt für Schritt durch, wie die AfD diesen Staat übernehmen kann. Und wenn man das nicht weiß, wie das geht, dann ist diese Folge wirklich ein Augenöffner in dem Sinne, weil das überraschend einfach ist. Also,
ich hätte es auch nicht gedacht. Ich war ganz schockiert, als ich das erste Mal gesehen habe, weil ich mir so dachte, es reden immer alle davon, in Weimar war die Verfassung ganz schlecht und bla bla, überall Lücken. Aber unsere Verfassung, die ist jetzt perfekt, da geht gar nichts mehr. Und deswegen hat mich das so erschrocken, dass es auf einmal doch ganz einfach geht irgendwie. Und ja, ich mag diese Vergleiche nicht. Ich studiere ja auch Geschichte. Mhm. Geschichte wiederholt sich und sowas. Das mag ich nicht. Finde ich nicht so schön, weil ich mir denke, nein, Geschichte wiederholt sich nicht. Wir haben mehr Wissen als vorher. Wir haben mehr Erfahrung, bla bla. Aber trotzdem muss man wachsam sein.
Ja, aber dieser Punkt mit dem mehr Wissen und mehr Erfahrung, das ist ja...
Ja, es bringt nichts, wenn Leute das Wissen ignorieren.
Exakt.
Aber,
exakt.
Ja. Und nee, ich wollte damit nur sagen, dass die, also vielleicht manche Mechanismen und manche Dinge ähnlich sind, aber man nicht sagen kann, wie zum Beispiel, oh Gott, irgendwie Inflation oder was auch immer, auf einmal hat man Nazis und wenn wir jetzt wieder eine Inflation haben, haben wir wieder Nazis oder so. So funktioniert das halt nicht.
Ja, zumal.
Oder, ja.
Also, da gibt es ja, also historisch gibt es ja ganz genügend Beispiele, wo das eben auch anders gelaufen ist. Aber das hat mich jetzt so ein bisschen getriggert mit dem Historischen und Inflation, weil das historisch gesehen tatsächlich eigentlich nicht die Inflation war, sondern die Deflation. Aber das ist jetzt nur Rumgescheißere aus dem Bereich Wirtschaft. Tut mir leid.
Keine Ahnung.
Ja.
Wirtschaft habe ich keine Ahnung. Okay. Wo waren wir? AfD-Verbot. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass man da noch mal mehr Leute irgendwie zu überzeugen kann. Weil das Problem ist ja auch, viele sagen, ja, AfD ist schlecht und ganz schlimm, aber die sind doch demokratisch gewählt. Ja.
Ist halt ein dummes Argument.
Ja.
Also.
Genau, also auch das hört man ja manchmal oder gelegentlich, eher selten, aber öfter auch mal aus den eigenen Reihen, aus der SPD, dass sie sagen, ja, was sollen wir denn machen? Die sind halt demokratisch gewählt oder auch so von der CDU oder so. Was würdest du darauf entgegnen?
Ich würde darauf entgegnen, dass das immer ein Schritt ist. Es wirkt nicht so, aber es ist immer ein Schritt zur Legitimation. Weil erstmal sind die nur demokratisch gewählt. Im zweiten Schritt ist es dann, ja, man muss mit denen schon so ein bisschen zusammenarbeiten, weil auch die sind ja demokratisch gewählt und die Bürger wollten das ja so. Und das ist halt der kleine, ganz unscheinbare Weg, wie Demokratie auf der ganzen Welt letztendlich zusammenbrechen. Es ist ja eigentlich demokratischer Konsens, so ein bisschen die Institution Demokratie, dass man diese Rechtsextremisten keine Chance gibt. Und wenn man das halt immer weiter aufweicht, dann gehen diese institutionalisierten Regeln halt kaputt. Und ja. Das ist immer der erste Stein, der aus der Brandmauer gezogen wird. Wenn man sagt, die sind demokratisch gewählt, ja, die Bürger wollten das so, kann man eigentlich schon sehen, wie die oben die Mauer völlig zusammenbricht. Und das ist kein Argument. Die AfD gehört nicht ins Parlament.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, was ich da nochmal sehr spannend finde, auch so in Hinblick auf die CDU und Friedrich Merz, der ja öffentlich öfter die Grünen als den großen Feind irgendwie betitelt und weniger die AfD, dass wie eben die Regierungsbildung in den Bundesländern aussieht, jetzt so Thüringen, Sachsen und Brandenburg, weil die CDU natürlich auch nicht mit den Linken unbedingt koalieren möchte, aber es hoffentlich auch nicht mit der AfD macht, ne? Also das wird sehr spannend auf jeden Fall.
Das macht mich wirklich immer noch wahnsinnig, dass in Thüringen da diese sozialdemokratische Linke, die sie ja eigentlich überall sozialdemokratisch ist, vom Wesenskern her, damit der AfD gleichsetzt. Also, und man muss ja das sich vor den Augen führen, Thüringen wird von einer Minderheitsregierung aus Linke, Grünen und SPD regiert. Und das heißt, man muss immer so ein bisschen, die Regierung unter Bodo Ramelow von den Linken muss halt immer schauen, wo sie sich Mehrheiten organisiert.
Ja.
Und das ist ein absolut unnötiger Stillstand. Wenn die CDU von Anfang an gesagt hätte, okay, Mist, wir haben die Wahl verloren, die Linke ist die stärkste Kraft. Und eben weil wir jetzt so eine starke AfD haben, jetzt springen wir mal über unseren Schatten und koalieren da mit dieser Linken, dann wäre die AfD jetzt vielleicht nicht ganz so stark, weil so eine Minderheitsregierung lähmt natürlich auch ein Stück weit immer ein Parlament. Und dass die CDU das gleichsetzt, ist Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon echt, ja, also da fragt man sich, ist, also,
vor allem, was ist denn an der Linken so schlimm? Ja, kostenlose Kitas, genau. Oder wie? Ja, toll. DDR 2.0 oder was?
Ja, hört man ja immer wieder, ne?
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall, das ist etwas, was ich sehr spannend finde.
Wie hast du denn,
wie das da weitergeht?
Wie hast du denn die Redebeiträge von unseren Gästinnen auf der Konferenz wahrgenommen? War das nur ich, der das so ein bisschen empfand, als nur die Hälfte des Weges zu gehen? Oder ist das auch dein Eindruck gewesen?
Ja, so ein bisschen auch. Also ich habe mich halt ein bisschen gefragt manchmal, vor allen Dingen, weil es ja auch oft gesagt wurde, dass, ne, mit Wahlkampf im Osten und so dann machen, dass man sich da so ein bisschen immer mit schmückt, wir sind ja die großen Antifaschisten und wir helfen und wir sind so toll, der Westen hilft und so. Das finde ich immer so ein bisschen herablassend irgendwie, weil im Endeffekt ist es einfach eine große Aufgabe, auch vor allen Dingen jetzt die Demo oder auch den Wahlkampf zu organisieren, die Leute in Dresden oder auch generell dann, je nachdem, wo wir hinfahren, auch einfach so stemmen. Und wir können immer wieder nach Hause fahren oder wir können sagen, oh Gott, das kriege ich jetzt nicht hin, ich nehme den nächsten Zug nach Hause, nach Minden. Die Leute, die aber wirklich in den Vierteln oder in den Städten wohnen, wo die AfD wie in Pirna irgendwie regiert oder wo die halt stark sind, die können nicht einfach weggehen. Die sind da, so, die wohnen da und die müssen ja ein Stück weit auch irgendwie dann ihr Viertel oder ihre Stadt so ein bisschen verteidigen, sage ich mal.
Ja. Aber gut, dann wäre das in dem Sinne nicht nur ich, der das so ein bisschen in dem Sinne wahrgenommen hat. Sehr gut.
Genau. Sollen wir dann erstmal Schluss machen für heute?
Ja, also ich bin tatsächlich ziemlich überrascht, wie lange wir schon hier zusammen quatschen.
Ja.
Weißt du, wie lange es ist? 50 Minuten.
Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Für das gute Gespräch.
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.